Ihr hattet ein schönes und erholsames Wochenende bis hierhin. Wart vielleicht über die zwei schulfreien Tage ein wenig unterwegs und habt irgendwo ein wenig Sonne abbekommen. Denn blauer Himmel und Sonne tut hier Not. Seit Wochen ist alles so grau in grau und ich dachte schon, krass, der Winter ist ja noch so viel grauer und regnerischer, als ich es erwartet hatte, als mich meine Royal Ranger Leiter vorgewarnt hatten hier in Osnabrück. Aber jetzt vor 5 Tagen kam dann die beruhigende Nachricht. Dieser Winter ist der dunkelste seit Wetteraufzeichnung. Und das nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in anderen Bundesländern. Okay. Mein Predigttitel, der Schuss ins Blaue, zielt aber nicht so sehr auf den von mir bereits heiß ersehnten blauen Himmel und auch nicht auf so eine Unberechenbarkeit, der jeder Predigt mitschwingt, sondern vielmehr auf eine prophetisch-symbolische Handlung, die auf das Schicksal des Volkes Israel folgenschwer nachwirkte. Aber bevor wir uns dieser herausfordernden Story stellen, möchte ich gerade noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte bitten, Herr, dass du mich gebrauchst, dass du wirkst, Herr, dass deine Worte aus meinem Mund kommen und deinen Ruhm verkünden. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir unsere Herzen ganz weit öffnen, Herr, und dass dein Wort in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fällt und da einfach aufkeimt, wächst und gedeiht. Ich möchte danken, Herr, für deine Führung und für deine Leitung. Amen. Um zum Kern der Geschichte vorstoßen zu können, müssen wir uns erstmal ein wenig mit der Vorgeschichte vertraut machen. Dazu lesen wir aus 2. Könige, Kapitel 13, 1 bis 9. Im 23. Jahr des Sohnes Ahasjas, des Königs von Juda, wurde Joas, der Sohn Jehus, König über Israel. Und er regierte zu Samaria 17 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte nach den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ nicht davon ab. Und des Herrn Zorn entbrannte über Israel, und er gab sie in die Hand Hazaels, des Königs von Aram, und Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, die ganze Zeit. Aber Joas besänftigte den Herrn, und der Herr erhörte ihn. Denn er sah den Jammer Israels an, wie der König von Aram es bedrängte. Und der Herr gab Israel einen Retter, der sie aus der Gewalt der Aramäer befreite, dass die Israeliten in ihren Zelten wohnten wie zuvor. Doch ließen sie nicht ab von den Sünden des Hauses Jerobiams, der Israel sündigten machten, sondern wandelten darin. Auch blieb die Aschera in Samarien stehen. Denn es war vom Kriegsvolk des Joas nicht mehr übrig geblieben als 50 Reiter, 10 Wagen und 10.000 Mann Fußvolk. Denn der König von Aram hatte sie umgebracht und gemacht wie Staub beim Dreschen. Was aber mehr von Joas zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Und Joas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn zu Samaria und sein Sohn Joasch wurde König an seiner Stadt. Am Anfang des Textes berichtet davon, dass Joas König über Israel wurde. Und wie seine Vor- und Nachfahren tat er auch, was dem Herrn missfiel. Er wandelte nach den Sünden Jerobiams. Sprich, er ließ auf den Höhenheiligtümern opfern und verehrte auch noch andere Götter. Wisst ihr übrigens, dass es im Nordreich nicht einen einzigen König gab, der nach dem Herzen des Herrn wandelte? Nicht einen einzigen. In Juda, dem Südreich, wechselten sich gute und schlechte Könige wenigstens ab und an mal ab. Aber so nicht im Nordreich. Vers 3. Und die Schandtaten erzürnten den Herrn, sodass er die Israeliten der Macht der Aramäer überließ, die ihn hart zusetzten. Und in diesem großen Leid wandte sich der König Joas kurzzeitig an den Herrn. Das war quasi so eine Art Stoßgebet von ihm. In seiner allergrößten Not. Barmherzig wie der Herr ist, ließ er Gnade vor Recht ergehen und befreite sie aus der Gewalt der Aramäer, sodass sie zwischenzeitlich in ihren eigenen Heimen, in ihren eigenen Zelten wieder friedlich wohnen konnten. Vers 6 zeigt leider, dass sich dadurch nichts beim König Joas und seinem Volk änderten. Sie ließen die Götzenbilder, die Aschera-Bilder stehen und verehrten sie weiterhin. Das Kriegsvolk Israels wurde in den Gefechten mit den Aramäern derart aufgerieben, derart vernichtend geschlagen, dass nur noch ein verschwindend geringer Rest übrig blieb. Und als der König Joas starb, hinterließ er seinem Sohn Joasch das Nordreich in einem wahrhaft erbärmlichen Zustand. Bedrängt und unterdrückt von den Aramäern. Lasst uns mal sehen, wie sich Joasch daraufhin verhalten hat. Dazu lesen wir 2. Könige 13, die Verse 10 bis 11. Im 37. Jahr des Joasch, des Königs von Juda, wurde Joasch, der Sohn des Joahas, König über Israel und regierte zu Samaria 16 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel Sündigen machte, sondern wandelte darin. Nur damit hier keine Irritationen aufkommen, als Joasch den Thron seines Vaters bestieg, hieß der König von Juda zufälligerweise auch gerade Joasch, damit wir das jetzt nicht verwechseln. Es sind aber zwei verschiedene Könige. Wenig überraschend wandelt er auch in den Sünden seiner Vorfahren. Vers 14. Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: mein Vater, der Wagen Israel, du Wagen Israel und seine Reiter. Kurzer Einschub. An dieser Stelle sehen wir, dass Männer Gottes, Männer des Glaubens wie Elisa, an einer schweren Krankheit erkranken konnten, leiden konnten und sogar an dieser versterben können. Anders als es manchmal in extremen, pfingstlerischen oder charismatischen Kreisen heißt. Kurzer Einschub Ende. Jedenfalls scheint es hier sich um die letzten Tage Elisas zu handeln. Und der König ahnt dies wohl und stattet Elisa einen Besuch an seinem Totenbett ab. Obwohl Joasch sich häufig auf seine Götzen verlassen hat und gottesferne Wege gegangen ist, rührt ihn der absehbare Tod des Propheten zu Tränen. Er klagt: mein Vater, du Wagen Israel und seine Reiter. Also dass er so sagt, mein Vater, da zollt er natürlich Elisa Respekt. Die Figur des Vaters im alten vorderen Orient ist eine ganz besonders erhabene, einer, der man viel Weisheit zumisst und ist wie auch der folgende ein Ehrentitel, du Wagen Israels. Und sein Gespann oder seine Reiter. Die Gelehrten wissen nicht genau, was das bedeutet. Es könnte was mit der politischen Bedeutung, die er in Israel innehatte, zu tun haben. Elisa rief Elia diesen selben Titel zu, als er gerade mit den feurigen Wagen gen Himmel gehoben hat. Das ist ganz interessant. Vielleicht impliziert der Ausdruck auch die Frage: Israel, wie soll es mit dir jetzt nur weitergehen? Ein wichtiger Prophet geht, diese ganz große Frage tut sich auf. Und darauf kommt nun Elisas Antwort in Form einer prophetisch-symbolischen Handlung. die Verse 15 bis 17. Elisa aber sprach zu ihm, nimm Bogen und Pfeile. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach er zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine auf des Königs Hand und sprach, tu das Fenster auf nach Osten. Und er tat es auf. Und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Elisa berief, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Auf Geheiß von Elisa nahm Joasch den Bogen und Pfeil in die Hand und spannte ihn. Interessant ist auch, dass der Prophet Gottes seine Hand auf die Hand des Königs legt. Damit macht er deutlich, dass Joasch hier im Auftrag Gottes handelt. Anschließend folgt der König der Aufforderung Elisa und öffnet das Fenster nach Osten hin und schießt den Pfeil in dieselbe Richtung. Den Pfeil aus dem Ostfenster herauszuschießen, war für Joasch alles andere als ein Schuss ins Blaue, beziehungsweise ins Ungewisse. Wenngleich der König nicht um das Ergebnis wusste, war ihm dennoch die Bedeutung der Handlung sehr wohl bewusst. Im Osten lag nämlich das verfeindete Land der Aramäer. Ein Pfeil oder ein Speer in diese Richtung zu schießen, war symbolisch gesehen eine ganz klare Kriegserklärung. Das wusste jeder, das war allgemein bekannt. Und wann hast du das letzte Mal symbolisch einen Pfeil abgeschossen und eine Sache in Angriff genommen? Vielleicht liegt das schon eine Zeit zurück oder du hast es dir jetzt für das neue Jahr vorgenommen. Hoffentlich bist du da schon siegesgewiss, weil du den Herrn an deiner Seite weißt. König Joasch bekam den überwältigenden Sieg bei der kommenden Schlacht gegen die Aramäer von Elisa sogar geweissagt. Die Frage war jetzt nur noch, wie siegreich würde er sein? Welches Ausmaß würden seine Siege haben? Würde er einen Sieg davontragen? Eine Serie von Siegen? Oder würde er gar den Krieg gegen die Aramäer gewinnen? Das finden wir heraus, wenn wir weiterlesen. Die Verse 18 und 19. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Der Prophet fordert also den König auf, die Pfeile zu nehmen und mit diesen auf den Boden zu schlagen. Zugegeben, er weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Er weiß nur, dass diese prophetisch-symbolische Handlung wohl auch mit dem Ausgang des Krieges mit Aram zu tun hat. Es war zu erwarten, dass er hart und häufig darauf einschlagen würde. Immerhin ging es gegen die Aramäer, die seinem Volk schon so lange Jahre böse zugesetzt hatten. Die Anordnung des Mann Gottes war glasklar. Der König sollte mit den Pfeilen gegen den Boden schlagen. Trotzdem entscheidet er sich eigenmächtig, nach 3 Schlägen einzuhalten. 3-mal. Dong, dong, dong. Elisa ärgert sich sehr, fragt sich wohl, ist das wirklich alles? So wenig Elan, aber da fehlte mit Sicherheit noch einiges mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass Joasch vielen verschiedenen Göttern diente und somit gewiss keine tiefe Beziehung zum Herrn hatte. Er hatte wohl den Wunsch, frei von den Bedrängungen der Aramäer zu werden, aber wie tief dieser war, ist schwer einzuschätzen. Aber er dürfte mit stärker werdender Not größer geworden sein. Doch um diesem Wunsch nachzugeben, hätte es Glauben in die Sache, Glauben in Gott bedarf. Der tiefe Glaube und somit das Vertrauen in den alleinigen Gott war aber nicht vorhanden. Stattdessen wusste er von seiner mickrigen Armee. Der tiefe Wunsch und der Glauben an die Füllung dessen entfacht erst richtig die benötigte Hingabe und Beständigkeit. So wissen wir, dass Jesus einst sagte, dir geschehe nach deinem Glauben. Aber ehrlich gesagt, habe ich manchmal auch kaum Glauben. Zum Beispiel hinsichtlich Erweckung. Ich nehme den moralischen Verfall der Gesellschaft wahr, aber auch die Lauheit innerhalb der Gemeinden. Sehe, wie wenig und selten Gebetsveranstaltungen besucht werden oder generell gebetet wird. Auch evangelistisches Engagement ist in unseren Breitengraden eher eine Rarität. So fällt es mir schwer, an eine Erweckung hier in Mitteleuropa zu glauben. Die Erweckung fällt ja nicht flugs vom Himmel, sondern nimmt ihren Anfang in den Gemeinden. Und wisst ihr, was geschieht, wenn ich mich zu sehr auf den Status quo konzentriere? Dann kommt mein Gebetsleben in diesem Bereich zum Stocken. Dieses Anliegen fällt immer häufiger aus meinem Gebet. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Und wenn ich dann beschämt feststellen muss, dass ich seit Wochen, ja, vielleicht sogar seit Monaten nicht mehr dafür gebetet habe, scheint es mir, dass es an meiner Beständigkeit hapert. Ich meine mich dann, mehr zusammenreißen zu müssen und disziplinierter sein zu müssen. Aber ich denke nicht, dass es uns vor allem an Disziplin fehlt. Wenn ich jeden Mittwochabend die Mülltonne auf den Bürgersteig stelle, ist das weniger eine Frage von Disziplin, sondern die Gewissheit, dass wenn ich das nicht tue, ich auf meinem Müll sitzen bleiben werde. Diese Gewissheit bzw. diesen Glauben wünsche ich mir noch viel mehr in Bezug auf die Wirksamkeit des Gebetes und der Allmacht Gottes. Doch viel zu häufig begegnen wir dann unserem Kleinglauben. Wir sehen die Dinge dann aus unserer menschlichen Perspektive und uns fehlt der Glaube, dass etwas derart Großes geschehen kann. Ähnlich wie der König Joasch, der die Übermacht der feindlichen Aramäer eindrucksvoll vor Augen hat und von der seit Jahren andauernden Unterdrückung seines Volkes zu berichten weiß. Mit dem mickrigen Heer, das ihm sein Vater überlassen hat, kam ihm wahrscheinlich nicht mal in den Sinn, sich von der Unterjochung des Königs von Aram zu befreien. Vielmehr hat er sich wahrscheinlich schon längst mit der Unterdrückung abgefunden. Da wundert es kaum, dass Joasch schon, nachdem er dreimal halbherzig mit den Pfeilen gegen den Boden geschlagen hatte, absetzte. Mit was haben wir uns wohl schon abgefunden, frage ich mich. Damit, dass Evangelisation vielleicht nicht so unser Ding ist? Oder dass einige unserer Freunde und Verwandten einfach nicht mit dem Evangelium zu erreichen sind? Oder sich einige unserer Charakterschwächen wohl nie bessern werden? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mehr an das glauben würden, wofür wir bitten, würden wir viel leidenschaftlicher und beständiger beten. Wir würden nicht nach dreimal schlagen bzw. beten aufhören und die Sache aufgeben. Wir würden nicht auf einem Weg, auf den uns Gott gestellt hat, die Ausfahrt suchen, nur weil uns der Schuh drückt oder die Umstände schwieriger werden. Stattdessen würden wir, ohne zu wissen, was genau geschehen wird, voller Glauben und Leidenschaft weiterbeten. Weil wir voller Vorfreude das erwarten, was der Herr tun wird. Überzeugt davon, dass jedes einzelne unserer Gebete von unserem himmlischen Vater gehört wird. Gewiss wird er die Dinge zum Besseren wenden. Ja, und weil das Beispiel vom König von Israel nicht besonders motivierend ist, darf ich dann mal ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen. Und ja, nach meinem Theologiestudium hatte ich noch 400 Euro auf meinem Girokonto und irgendwie von Gott ganz stark aufs Herz bekommen, ja, ins Ausland zu gehen. Und zwar in die sozialen Brennpunkte. Und ich wusste es schon sehr konkret, eben New York und Rio de Janeiro. Und mir schien der Plan so verrückt, mit 400 Euro und den Schulden von meinem BAföG noch ins Ausland zu gehen, mit den Flügen, mit den Visa, mit all den Kosten, die auf einen zukommen, kein Verdienst, kein Geld. Und naja, aber ich wusste das so stark, ich glaubte daran so stark, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und dann habe ich schon so ein bisschen nach Flügen geschaut. Es brauchte 3 Interkontinentalflüge, also von München nach New York, von New York nach Rio de Janeiro in die südliche Hemisphäre und dann wieder von Rio de Janeiro zurück nach München. Und da habe ich ein super Schnäppchen gefunden. 3 Flüge, die günstiger waren als 2. Und zwar haben diese 3 Interkontinentalflüge 1.000 Euro gekostet. Und ich hatte noch kein US-Visum, mein brasilianischer Pass war noch nicht verlängert, aber ich habe geglaubt. Und ich habe einen Kredit aufgenommen und habe dieses Ticket gekauft, im Glauben. Und dann, ja, musste ich noch das US-Visum beantragen. Und da muss man erstmal vorsprechen gehen und das nimmt alles so seinen Lauf, das dauert ein bisschen. Aber ich dachte, das wird schon klar gehen. Und dann ging es um mein abgelaufenes brasilianischen Pass. Und ja, ich dachte, wir haben in München ein brasilianisches Generalkonsulat, ich werde da einfach hingehen, ich werde beantragen, meinen Pass zu verlängern und dann wird alles gut werden. Ich habe ja 6-7 Wochen noch Zeit, bis der Flug geht. Und dann wurde ich irgendwie auf die Internetseite des brasilianischen Generalkonsulats verwiesen und da musste man sich einen Termin raussuchen zum Vorsprechen. Und ich guckte in den Kalender im Internet und guckte und alles war belegt, alles war voll. Der nächstmögliche Termin war nach 3 Monaten. Das war der nächstmögliche Termin. Und da hätte ich noch nicht mal den Reisepass in der Hand gehabt, sondern erst mal den beantragen können. Und das sah ganz schlecht aus. Also ich kann auch nicht mit meinem deutschen Pass da einreisen. Das ist ein Verstoß gegen das nationale Recht in Brasilien. Also ich brauchte eine Verlängerung dieses Passes. Ne? Nun, das war schon ein Tiefschlag. Da wurde ich im Glauben schon so, ja, geprüft und ich dachte, wie soll das werden? Ich wusste aber, es geht weiter, ich werde hier nicht irgendwie noch schnell den Flug stornieren oder dergleichen. Das will Gott, ich gehe weiter auf diesem Weg. Und dann bin ich in die brasilianische Gemeinde gegangen in München und habe den Pastor, einen guten Freund von mir, diese Geschichte erzählt und der wusste auch, dass ich nach New York, nach Rio gehen wollte und er war auch dabei, den Kontakt mit dem Jorginho noch einfach aufzubauen und das zu klären mit mir. Und ich sagte ihm, ja, mein brasilianischer Pass ist abgelaufen und ich kann erst in 3 Monaten eine Anhörung bekommen und ich bin aber in 6-7 Wochen schon weg. Ob er da nicht einen Weg hätte, ne? Portugiesisch, jeito, ein Weg, also ob er irgendwie eine Möglichkeit sieht. Und es ist spannend, wie Gott so führt. Ich glaube, er schmunzelte so leicht und meinte, ja, da wäre noch einer. Und zwar in dieser brasilianischen Gemeinde gibt es eine ganz treue Schwester. Und diese Schwester, die ist Köchin im brasilianischen Generalkonsulat. Und ist befreundet mit einer, die diese Pässe bearbeitet. Und er würde mal die Köchin anmorsen, ob sie da nicht irgendwas möglich machen könnte. Also man muss wissen, das war ziemlich dramatisch, weil auf der Internetseite des brasilianischen Generalkonsulats stand schon, selbst wenn ihr die Flugtickets schon besorgt habt, das beschleunigt nicht den Vorgang. Es muss sich an die Termine gehalten werden. Naja, jedenfalls nach 5 Tagen hat man mich zwischen den Terminen reingenommen und nach knapp 3 Wochen hatte ich meinen verlängerten brasilianischen Pass in der Hand. Und so gut ist Gott, so groß ist Gott und er findet seinen Weg mit uns. Wir müssen einfach im Glauben dran festhalten und nicht aufgeben, selbst wenn die Umstände sehr, sehr, ja, widrig aussehen. Ja, also lasst uns weiterkämpfen und entschlossen die Straße ziehen, auf die uns Gott gestellt hat. Und wenn uns mal der Glaube ausgehen sollte, dann sollen wir es und dann wollen wir es machen, wie der Vater von dem besessenen Jungen, in dem berichtet wird in Markus 9. Er hat sicherlich schon viele schlechte Erfahrungen und Enttäuschungen erleben müssen. Selbst die Jünger Jesu konnten seinen Sohn nicht heilen. Und als Jesus kam, hatte er Schwierigkeiten zu glauben. Er war ehrlich und dieser verzweifelte Notruf drang aus ihm heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich meine, dass dies dann das ehrlichste und beste Gebet ist, was wir sprechen können. Und wie Jesus, der den Vater nicht zurückwies und sich dieses Sohnes erbarmte und ihn heilte, bin ich auch davon überzeugt, dass Jesus uns, wenn wir dieses Gebet voller Sehnsucht glauben zu können beten, beantwortet, uns nicht zurückweist, sondern sich unser erbarmt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also lasst uns nun von Joasch Mahn im Beispiel lernen und nicht vorschnell zurückziehen. Lasst uns vielmehr durch den Glauben befeuert, leidenschaftlich und beständig die Dinge ausrichten, die der Herr in seiner Gnade möglich machen kann. Für Gott sind Wunder eine Alltäglichkeit. Es wird Zeit, dass wir dies im Glauben annehmen und daraufhin an seiner Seite von Sieg zu Sieg gehen. Amen.